Gefühlserben, der Podcast. Wir entschlüsseln die geheime Macht unserer Herkunft. Und wir schauen uns an, was uns die Wissenschaft dazu erzählen kann. Ich bin Sven Rohde, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Hallo! Wie viele von euch wissen, gebe ich seit Jahren Workshops zu transgenerationaler Weitergabe. Auch zu anderen Themen, die wir aus unseren Herkunftsfamilien mitbringen. Und mir ist dabei etwas aufgefallen, was ich inzwischen, halb scherzhaft, eine hohe schwarze Schafe-Dichte nenne. Denn egal, wie unterschiedlich die Menschen sind, die zu mir kommen, es sind immer mehrere dabei, die von sich sagen, ich war das schwarze Schaf meiner Familie oder ich bin es immer noch. Dahinter steckt, so scheint mir, ein Muster. Menschen, die sich auf Themen wie Gefühlserbe, Trauma oder Narzissmus einlassen, haben nicht selten eine persönliche Vorgeschichte mit dem Gefühl, auf irgendeine Weise nicht dazuzugehören, nie wirklich gesehen worden zu sein, etwas zu spüren, das die anderen nicht spüren oder nicht spüren wollen. Dieses Unbehagen treibt sie in Selbsterforschung, in Therapien, in Workshops. Und dann treffen wir uns, wenn es um die Aktualität von Gefühlserbschaften im eigenen Leben geht. Nun ist das wahrlich nichts, was wir gerne erleben, das schwarze Schaf zu sein, der Sündenbock, der Außenseiter der Familie. Aber es steckt eine Logik dahinter, die für unser Leben sehr bedeutsam sein kann, denn das sind Rollen, die wir uns in aller Regel nicht ausgesucht haben, sie wurden uns zugewiesen. Und wie alle Rollen sagen sie mindestens so viel über das System aus, das sie vergeben hat, wie über die Person, die sie ausfüllt. Um hier ein Ausrufungszeichen zu setzen, es ist eine Ehrenrettung für schwarze Schafe und Sündenböcke, die ich heute versuchen möchte. Und ich möchte sie verbinden mit der Empfehlung für ein Buch, das ich gerade fasziniert gelesen habe, mit der Gestapo am Kaffeetisch von Vasco Kinsel. Euch ein herzliches Willkommen zu dieser 65. Folge von Gefühlserben. Und ein genauso herzliches Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, für die freundlichen Kommentare, für die Spenden über das Portal Buy Me a Coffee. All das sind schöne und wichtige Unterstützungen für meine Arbeit. Zu unserem Thema. Die Rolle des schwarzen Schafs hat viele Gesichter und sie hat viel seltener mit Scheitern oder Fehlverhalten zu tun, als wir bei diesem Begriff zunächst vermuten. Das schwarze Schaf kann der Akademiker sein in einer Familie, die seit Generationen mit den Händen arbeitet und Bildung mit Hochmut verwechselt. Oder die Gärtnerin in einer Welt von Doktortiteln und Karriereambitionen. Es kann der Sensible sein, der weint, in einer Familie, die Gefühle für schwächer hält. Die Künstlerin unter Kaufleuten, der Stille unter Lauten, die Zweiflerin unter Gläubigen, die immer wieder hinterfragt, was die anderen für gegeben hinnehmen, der Queere, die Geschiedene, der Kinderlose, wer immer die Norm verletzt, die eine Familie für sich gesetzt hat. Manchmal genügt eine einzige Eigenschaft, um aus dem Rahmen zu fallen, eine andere Körperlichkeit, ein anderes Temperament, ein anderes Tempo. Das schwarze Schaf muss nichts falsch gemacht haben, es reicht aus, dass es anders ist. Es erfüllt damit eine wichtige Funktion. Jede Gemeinschaft definiert sich auch darüber, was sie nicht ist. Normen entstehen nicht in einem Vakuum. Sie brauchen die sichtbare Abweichung, um sich zu konturieren. Das schwarze Schaf markiert die Grenze zwischen Zugehörigkeit und Ausschluss und macht damit sichtbar, welche Werte die Gruppe hochhält. In Kulturen mit starker Orientierung auf das Kollektiv ist der Druck zur Anpassung besonders hoch. Wer aus der Reihe tanzt, gefährdet den Zusammenhalt. Die Abwehr, die dem schwarzen Schaf entgegenschlägt, ist deshalb oft so heftig. Es geht nicht nur um die Person, es geht um die Identität der Gruppe. Familien sind keine Ansammlung von Einzelpersonen, sie sind Systeme mit einer eigenen Logik. Und Systeme streben nach Stabilität. Wenn Themen existieren, die zu schmerzhaft, zu beschämend oder zu bedrohlich sind, um angeschaut zu werden, dann tendiert die Familie dazu, diese Last auf eine Person zu konzentrieren. Das kann die Scham der Großmutter über eine ungewollte Schwangerschaft sein, die abgewehrte Wut des Großvaters auf seinen tyrannischen Vater, das Familiengeheimnis eines Suizids oder auch die unerfüllte Sehnsucht einer Generation nach Freiheit. Es sind diese lange verleugneten Themen, die an die Oberfläche drängen, und im schwarzen Schaf zeigen sie sich. Es trägt, was andere nicht tragen wollten oder konnten. und damit ist es eigentlich ein zutiefst loyales Mitglied der Familie. Dazu kommt eine weitere, paradox anmutende Funktion. Solange ein Familienmitglied das Problem ist, muss der Rest nicht in den Spiegel schauen. Das schwarze Schaf schützt den Zusammenhalt der Gruppe, gerade indem es deren Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aus evolutionärer Perspektive ist diese Andersartigkeit wichtig. Populationen überleben langfristig durch Vielfalt, nicht durch Gleichförmigkeit. Individuen, die anders reagieren, andere Risiken wagen, andere Wege gehen, erhöhen die Anpassungsfähigkeit der Gruppe. Auf neurobiologischer Ebene gibt es deutliche Hinweise darauf, dass bestimmte Eigenschaften wie hohe Sensibilität oder ausgeprägte Eigenständigkeit genetisch mitbedingt sind. Kinder, die mit diesen Eigenschaften in ein System kommen, das Konformität belohnt, fallen automatisch auf. Sie passen einfach nicht hinein. Die naheliegende Frage ist natürlich, warum fügt sich jemand, der sich als schwarzes Schaf gedisst oder gedemütigt fühlt, nicht einfach ein? Wäre dann nicht alles gut? Wenn es so einfach wäre, ist es aber nicht. Denn wer in einem System die Rolle des schwarzen Schafs zugewiesen bekommen hat, trägt eben nicht nur das eigene Verhalten, sondern auch die ungelösten Spannungen der anderen. Genau deshalb wird es durch Anpassung nicht wirklich besser. Man kann sich noch so sehr bemühen. Wenn das System seine Konflikte braucht, um stabil zu bleiben, dann sucht es sich jemanden, auf den es das Unausgesprochene abladen kann. Das ist der schmerzhafte Teil. Nicht die Anpassung fehlt, sondern die Bereitschaft der Mitglieder des Systems, wirklich hinzuschauen und aus diesen Erkenntnissen die richtigen Schlüsse zu ziehen. In der systemischen Therapie spricht man von Symptomträgern. Das sind die Personen, die eine Familie als das Problem präsentiert. Das Kind, das in der Schule auffällt. Der Jugendliche, der sich verweigert. Der Erwachsene, der immer wieder scheitert. Die Familie kommt mit ihm zur Therapeutin, zum Therapeuten und hat eine Botschaft. Hier ist der Defekt. Reparieren Sie ihn. Der systemische Blick dreht das freilich um. Nicht die Person ist krank. Sie zeigt die Symptome für das System. Der Mensch ist der Ort, an dem der Druck des Systems sichtbar wird, nicht dessen Ursache. Wie wir in diesem Podcast schon oft besprochen haben, tragen viele Familien kollektive Lasten. Unbetrauerte Verluste, verschwiegene Schuld, unterdrückte Konflikte, nicht gelebte Leben. Diese Lasten suchen sich einen Weg. Wenn sie nicht bewusst verarbeitet werden, verkörpert sie jemand. Und das ist häufig das sensibelste, das durchlässigste Mitglied des Systems. Und hier möchte ich zu dem eingangs erwähnten Buch kommen, das mich mit seinen 320 eng bedruckten Seiten gar nicht mehr losgelassen hat. Mit der Gestapo am Kaffeetisch von Vasco Kinzel. Ich habe Vasco vor 2,5 Jahren bei einem Workshop zum autobiografischen Schreiben kennengelernt. Es wurde deutlich, dass er die Verstrickungen seiner Familie in das System des Nationalsozialismus aufarbeitete, sowohl als Künstler als auch schreibend. Als er mir aber vor einigen Wochen sein neu erschienenes Buch schickte und ich zu lesen begann, war ich echt geflasht. Wie akribisch und hartnäckig er diese Geschichte über viele Jahre recherchiert und schließlich aufgeschrieben hatte, gegen den aggressiven Widerstand seiner Eltern. Beeindruckend sind nicht nur die Tiefe der Recherche und die Fülle der Informationen, sondern auch die Reflexion darüber, warum er sich dieser Aufgabe gestellt hatte und was das mit der Verantwortung für seine beiden Kinder zu tun hat. All das spannend zu lesen. An einer Stelle des Buches fällt der Begriff, um den es in diesem Podcast geht, schwarzes Schaf. Und an einer anderen erleben wir, wie die Mutter seinem Bruder gegenüber die Nennung seines Namens verweigert. Statt ihn Vasco zu nennen, sagt sie zweimal, der Junge aus Glonn. Als Leser habe ich mich gefragt, wie kann eine Mutter das Schweigegebot der Vorfahren, die sich schuldig gemacht haben, höher bewerten als die Loyalität ihres Sohns mit einer Familie, die nach der Aufarbeitung dieser Verstrickungen doch befreit in die Zukunft schauen könnte? Sie kann es. Und sie tut es, weil es für sie, wie für viele andere Menschen jener Generation, offenbar leichter ist, mit einem Kind zu brechen, als sich der eigenen Verantwortung dafür das Familienerbe zu stellen. Das ist zum einen ein individuelles Problem, aber vor allem hat es systemische Funktionen. Was das schwarze Schaf trägt, hat es nicht selbst erzeugt. Die Funktion des Symptomträgers wird in vielen Familien nicht neu erfunden, sie wird weitergereicht. Oft gab es schon Generationen zuvor jemanden in dieser Rolle. Ein Elternteil, das nie dazugehört hatte, eine Großmutter, die ihren Schmerz nicht zeigen durfte. Bei Vasco Kinzel war es der Onkel, Bruder der Mutter, der vorher diese Rolle innehatte. Was in der vorigen Generation nicht gefühlt, nicht gesagt, nicht verarbeitet werden konnte, blieb im System, als atmosphärische Spannung, die Kinder aufsaugen, bevor sie Worte dafür haben. So wird die Rolle des schwarzen Schafs zum Gefühlserbe, eingeschrieben in eine Haltung, ein Muster, ein Körpergefühl, lange bevor man weiß, dass man es trägt. Das Symptom des schwarzen Schafs hat dabei eine stabilisierende Funktion. Solange es sichtbar leidet oder auffällt, bleibt das System in einer Art Gleichgewicht, denn alle Energie fließt in eine Richtung. TherapeutInnen beobachten deshalb manchmal ein paradoxes Phänomen. Wenn der Symptomträger sich erholt, gerät jemand anders im System in eine Krise. Das System sucht sich dann einen neuen Träger, weil die eigentliche Last noch nicht angeschaut wurde. Interessanterweise wird das schwarze Schaf kulturell häufig romantisiert, als Rebell, als Künstler, als Freigeist. Diese Verklärung ist die Kehrseite derselben Medaille. Sie feiert die Abweichung, ohne den Preis zu benennen, den sie kostet. Und was diese Rolle kostet, lässt sich nicht kleinreden. Wer in einer Familie das schwarze Schaf ist, wächst oft mit dem tiefen, kaum artikulierbaren Gefühl auf, grundlegend falsch zu sein. Nicht das Falsche zu tun, sondern falsch zu sein. Dieses Leid, diese Scham sitzt tief, weil sie sich nicht an einzelne Ereignisse oder Handlungen knüpft, sondern an die eigene Existenz. Hinzu kommt die Einsamkeit. Das Erleben, nicht wirklich dazuzugehören, auch dann, wenn man physisch inmitten der Familie sitzt. So ist es auch mir ganz persönlich entgangen. Das mag der Grund sein, einer der Gründe, weswegen ich in meinen Workshops oder Coachings diese schwarze Schafe-Dichte wahrnehme. Wir erkennen einander. Viele schwarze Schafe entwickeln ein feines, fast hellsichtiges Gespür dafür, was von ihnen erwartet wird, und leiden gleichzeitig daran, dass sie es nicht erfüllen können oder wollen. Manche kämpfen jahrzehntelang gegen ein inneres Urteil an, das gar nicht ihr eigenes ist, sondern eines, das ihnen das System eingeschrieben hat. All das verdient Anerkennung. Den emotionalen Preis dieser Rolle zu benennen, ist dabei wirklich kein Selbstmitleid, sondern die längstfällige Würdigung dessen, was getragen wurde. Aber es geht noch schlimmer. Das sehen wir an der Figur des Sündenbocks. Während das schwarze Schaf vor allem anders ist, auffällig, unbequem, nicht passend, wird der Sündenbock aktiv mit Schuld beladen. Das ist eine andere Qualität. Der Sündenbock trägt nicht nur die Andersartigkeit des Systems, er trägt sein Versagen, seine Fehler, seine Scham. Was in der Familie schief lief, bekommt in ihm ein Gesicht und eine Adresse. Das entlastet den Rest mit erschreckender Effizienz. Der Ursprung des Begriffs zeigt die Wucht dieser Rolle. Im Alten Testament wurde dem Sündenbock buchstäblich die Schuld der Gemeinschaft auferlegt, bevor man ihn in die Wüste trieb, wo er verendete. Die Gemeinschaft blieb zurück, erleichtert, gereinigt, unberührt. Was für ein Bild! Und wie viele Menschen kennen dieses Gefühl aus ihrer eigenen Familie, beschuldigt worden zu sein für etwas, das sie nie getan haben, wofür sie aber sühnen sollen. Die emotionalen Kosten dieser Rolle sind immens. Wer über Jahre als Ursache allen Übels behandelt wurde, beginnt irgendwann es selbst zu glauben. Das ist das Grausame an dieser Dynamik. Der Sündenbock internalisiert die Schuld, die das System ihm zugewiesen hat, und trägt sie als seine eigene weiter. Das beruht nicht selten auf einer narzisstischen Prägung des Familiensystems. Hier steht ja nicht die Wirklichkeit im Mittelpunkt, sondern das fragile Bild von Stärke, Recht und Größe, eine heile Fassade, die um jeden Preis aufrechterhalten werden muss. Alles, was dieses Selbstbild bedroht, Schwäche, Schuld, Angst, Aggression oder Scham, wird abgewehrt. Der Begriff Projektion beschreibt diesen Vorgang. Unerwünschte eigene Anteile werden auf eine andere Person übertragen, sodass man im Gegenüber plötzlich das wahrnimmt und bekämpfen kann, das man an sich selbst nicht aushält. Auf diese Weise wird der Sündenbock zur idealen Projektionsfläche. Er trägt nicht nur sein eigenes Erleben, sondern auch die abgespaltenen, ungeliebten Anteile des Systems und damit nicht genug. Häufig kommt es zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, die Person, die die Last trägt, wird zusätzlich dafür verantwortlich gemacht, dass sie unter dieser Last leidet. So bleibt das System nach außen stabil und innerlich entlastet, während genau diejenige Person, die am meisten trägt, auch noch die Schuld für das eigene Leiden zugeschrieben bekommt. Ich muss leider sagen, aus meiner täglichen Arbeit kenne ich viele dieser Geschichten. Sie zerreißen einem das Herz. Dass Sündenbock-Dynamiken in Familien reales und tiefes Leid erzeugen, ist empirisch belegt. Der Begriff Scapegoating beschreibt in der Psychologie einen Mechanismus, der in der Regel unbewusst abläuft. Schuld, Scham und Versagen, die dem System als Ganzem gehören, werden auf eine einzelne Person konzentriert und dort festgeschrieben. Der Sozialpsychologe Zachary Rothschild hat in einer vielbeachteten Studie gezeigt, dass dieser Mechanismus zwei Funktionen erfüllt. Er entlastet die Schuldigen und gibt der Gruppe das Gefühl von Kontrolle, weil es für jedes Scheitern eine eindeutige Adresse gibt. Die Konsequenzen für diejenigen, die diese Rolle tragen, sind gravierend. Studien zeigen, dass Menschen in der Rolle des Sündenbocks signifikant häufiger depressive Symptome entwickeln, sich selbst als Belastung erleben und Muster tief empfundener Scham ausbilden. Eine Meta-Analyse mit über 19.000 Teilnehmenden belegt, dass zum Beispiel dysfunktionale Eltern-Kind-Beziehungen direkt mit der Neigung des Kindes zur Scham korrelieren. Was die klinische Forschung ergänzt, diese Dynamiken hören nicht bei einer Generation auf. Der Schmerz, die ungelösten Konflikte, die abgewehrte Schuld werden weitergereicht, bis jemand bereit oder in der Lage ist, hinzuschauen. Okay, hier mal ein Stopp. Halten wir für einen Moment inne. Um eine Ehrenrettung geht es mir in dieser Podcast-Folge. Als Einladung an alle, wenn wir uns ins Bewusstsein holen, welche Muster hier wirken, können wir dann die Dynamiken um uns herum mal genauer anschauen? Was wird da ausgeblendet? Und wer muss den Preis dafür zahlen? Und seien wir nicht naiv. Menschen, die als schwarze Schafe oder Sündenböcke herhalten mussten, haben sich über viele Jahre Schutzstrategien erarbeitet, die nach außen betrachtet dysfunktional wirken und andere belasten können. Etwa eine trotzige Distanz, übersteigerte Sensibilität für Kritik oder impulsive Ausbrüche, die Beziehungen natürlich erschweren. Wir sollten sie nicht als Charakterschwächen abwerten, sondern als funktionale Anpassungen an ein System, das sie früh als Projektionsfläche nutzte. Man kann sagen, missbrauchte. Sie schützen vor weiterer Verletzung, selbst wenn sie heute mehr im Weg stehen als nützen. Am Ende dieser Ehrenrettung steht deswegen keine Versicherung, dass alles schon gut werde, wenn man es nur verstanden hat. Der Schmerz, der mit diesen Rollen verbunden war und ist, das jahrelange Gefühl, falsch zu sein, zu viel zu sein, nicht zu genügen, das lässt sich nicht wegrationalisieren. Es ist real und hat Spuren hinterlassen. Und es verdient es, beim Namen genannt und gewürdigt zu werden, bevor irgendjemand von Heilung spricht. Aber womöglich liegt hier trotzdem ein erster Moment von Freiheit, zu verstehen, was man getragen hat und für wen. Wer begreift, dass er nicht das Problem seiner Familie war, sondern Träger ihrer Symptome, dass die Dinge, für die er sich verantwortlich fühlt, in Wahrheit dem System gehören, der hat einen wichtigen Schritt getan. Vasco Kinzel schreibt ganz schlicht: Jetzt, wo er die Wahrheit über die Familie kennt, so schrecklich sie ist, muss er seine Kinder nicht mehr belügen, so wie sein Vater und seine Mutter es ihm und seinen Geschwistern angetan haben. Das verändert etwas Grundsätzliches. In der Art, wie wir uns selbst begegnen, wie wir die eigene Geschichte erzählen, wie wir aufhören, das Urteil des Systems für die Wahrheit über uns selbst zu halten. Wir können für uns selbst würdigen, was bisher niemand gewürdigt hat, etwas gehalten zu haben, was das System nicht halten konnte. Das verdient Respekt. Und dann ist da etwas, was mich in meinen Workshops immer wieder berührt, die Momente, in denen sich Menschen ansehen, die sich gerade erst begegnet sind und sofort wissen: Ach, du auch. Das braucht keine langen Erklärungen. Schwarze Schafe und Sündenböcke erkennen einander und sie spüren, was sie nicht so oft spüren konnten, dass sie eben doch nicht allein sind. Bisher gab es vor allem die Erfahrung innerer Einsamkeit, aber jetzt gehören sie dazu. Dieser Moment trägt eine eigene Heilkraft in sich. Nicht, weil er den Schmerz in einer Art Spontanheilung erlöste, sondern weil er etwas Entscheidendes verschiebt, was bisher wie ein persönliches Versagen wirkte, wie ein Makel, der einem eben anhaftet, rückt in ein anderes Licht. Wenn Menschen aus völlig verschiedenen Familien, mit völlig verschiedenen Geschichten eine ganz ähnliche Erfahrung teilen, dann kann das wohl nicht nur ein individuelles Problem sein, dann ist es ein Muster, eine systemische Prägung, die sich wiederholt, von Familie zu Familie, von Generation zu Generation. Und das ist, so glaube ich, der eigentliche Kern dieser Ehrenrettung, nicht nur zu verstehen, mit welchem Phänomen wir es hier zu tun haben, sondern es gemeinsam zu verstehen. Das war die 65. Folge von Gefühlserben. Ich danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, es hilft mir sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, positiv bewertet und anderen weiterleitet. Mein Newsletter empfehle ich euch, wenn ihr über Aktuelles informiert werden möchtet. Und ich verrate schon mal, da kommt schon bald eine ziemlich große Sache. Der Newsletter, den ihr über svenrode.com abonnieren könnt, hält euch zuverlässig auf dem Laufenden. Auch noch einmal der Hinweis, wer mir seine Wertschätzung für diesen werbefreien Podcast ausdrücken möchte, das Spendenportal Buy Me a Coffee ist nur einen Klick in den Shownotes entfernt. In der nächsten Folge von Gefühlserben geht es um innere Alarmstimmung, auch um das, was die Psychologie Hypervigilanz nennt. Eine permanente Wachsamkeit, die viele Menschen kennen. Wir schauen darauf, weshalb das Nervensystem ständig auf Gefahr eingestellt bleibt und wie sich dieses Dauerscannen nach Risiken im Alltag anfühlt. Und natürlich schauen wir auch, was dagegen helfen kann. Ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Ich bin Sven Rode, Coach und Workshopleiter in Hamburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.